Wirtschaftswachstum, das ist ja das, was sich einerseits auf den Konten von uns allen niederschlagen kann. Wirtschaftswachstum heißt aber leider auch, irgendjemand hat Einbußen, irgendjemand muss verzichten. Der Club of Rome hat vor 40 Jahren in einem Bericht gesagt, wenn die Wirtschaft weiter wächst, wird irgendwann unsere Welt kollabieren, weil zu viele Menschen brauchen zu viele Ressourcen und das vergiftet die Natur in einem Maße, dass sie dann nicht mehr ausgleichen kann. Die Autoren des Berichts kommen aus der Politik, aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft und zu ihrer These von den Grenzen des Wachstums, so hieß der Bericht nämlich, gelangten sie mit Hilfe eines Computers. Den fütterten sie 1972 mit einer ganzen Menge Daten und am Ende kam eben raus, dass wir Erdlinge noch 100 Jahre Zeit haben, dann ist es vorbei. Vorausgesetzt, wir machen so weiter wie bisher. Der Kollaps kann warten, so heißt unser Tagesthema dazu heute hier bei D-Radio Wissen. Und ich bin jetzt verbunden mit unserer Statistikerin Katharina Schüller. Hallo.
Hallo.
Katharina, mit welchen Daten hat der Club of Rome den damals ja noch ziemlich neuen und ich glaube mal ziemlich langsamen Computer gefüttert?
Also diese Daten kamen zum Beispiel von der Weltbank, waren zu ganz verschiedenen Themen und diese Eingangsdaten haben sie dann in einem Modell kombiniert, das eine Computersimulation verknüpft hat mit einer damals ganz neuen Technik der Systemanalyse, die in der Lage war, ökonomische und ökologische Daten zu einem sogenannten Weltmodell zu verknüpfen. Diese Zusammenhänge, die haben sie alle als mathematische Formeln dargestellt, dann eben die Daten eingespeist, dann mussten sie noch bestimmte Annahmen treffen, also zum Beispiel wie sensibel das ganze System reagieren soll und dann hat der Computer losgerechnet. Jetzt ist aber Grenzen des Wachstums nicht nur ein Buchtitel, sondern das beschreibt auch einen Systemarchetyp. Das heißt, es geht da um die Schlussfolgerung der Autoren, dass unser System, die Welt, nach einem ganz bestimmten Muster funktioniert und dieses Muster lautet, unsere Welt ist nicht langfristig im Gleichgewicht, sondern es gibt grundsätzlich immer wieder mal ganz starke Veränderungen, also ein exponentielles oder sogar super exponentielles Wachstum, Erfolgsspiralen und es gibt Bremswirkungen, die können eine Verlangsamung sein oder auch ein Zusammenbruch, ein Kollaps und das Ganze passiert durch Rückkopplungen.
Was heißt das jetzt für uns als Menschen, die wir in diesem System wohnen, leben?
Das heißt, alles ist mit allem vernetzt und alles beeinflusst sich gegenseitig. Wenn also zum Beispiel die Bevölkerung weiter wächst, dann müssen mehr Menschen ernährt werden und dann steht auch weniger Kapital für zum Beispiel Bildung und Gesundheit zur Verfügung. Aber umgekehrt führt mehr Bildung dazu, dass die Menschen kleinere Familien bevorzugen. Das heißt, die Bildung ist einerseits abhängig vom Bevölkerungswachstum, aber andererseits beeinflusst sie es auch. Und mit diesem Systemarchetyp Grenzen des Wachstums, da ist gemeint, es gibt eben natürliche Grenzen, denen man sich halt nicht gleichmäßig annähert, sondern es kommt zu diesen starken Schwankungen. Mal schießt die Bevölkerung nach oben, mal bricht sie wieder zusammen, weil sie sich nicht mehr ernähren kann.
Das hat man gesehen, das ist eher anders. Die Bevölkerung wächst ziemlich gleichmäßig nach oben. Kritiker sagen, die Vorhersagen im Buch waren ziemlich weit von der Realität entfernt. Was ist denn an dieser Kritik dran?
Also die Kritik ist oft sehr polemisch formuliert. Manche sprechen von einem gigantischen Öko-Irrtum und nennen dann als Beispiel sehr häufig, dass sich die Forscher bei den Erdölreserven geirrt haben. Jetzt haben aber die Forscher damals Schätzungen genommen, die von der Erdölindustrie selber kamen. Das heißt, es war damals schon der aktuelle Stand der Wissenschaft. Und übrigens auch, die Forscher haben nicht gesagt, in 100 Jahren ist es vorbei, sondern sie haben nur gerechnet bis zum Jahr 2100 und sie haben sich auch nicht festgelegt, wann das jetzt genau passiert, weil viele Kritiker sagen ja auch, das Modell ist falsch, weil unsere Welt ist ja noch gar nicht kollabiert. Aber diese Zeitangaben und die Dimensionen in dem Buch, die waren eher illustrativ gemeint, also in dem Sinn, es wird unter bestimmten Annahmen so passieren, aber wir wissen nicht, wann und in welchem Ausmaß. Und es ging den Forschern damals auch nicht um strenge Prognosen, also nicht um ein so wird es kommen, sondern man wollte vielmehr verstehen, wie sich bestimmte Verhaltensweisen von uns Menschen auswirken, also eher so eine Was-wäre-wenn-Analyse. Allerdings muss man einschränken, später haben die Autoren gesagt, es sei so eingetroffen wie vorhergesagt und da geht das Problem los, denn so einfach ist es nicht zu prüfen.
Warum nicht?
Na, da stecken also zunächst mal insgesamt 99 quantifizierbare Variablen drin. Zum Beispiel, wie viel landwirtschaftliche Nutzfläche gibt es auf der Erde, wie viel braucht man, um einen Menschen zu ernähren und so weiter. Und es kommen auch Daten wieder raus aus dem Modell, insgesamt 8 Datenreihen, das sind Verhältnisse oder Indexzahlen. Diese Daten auf der Eingangsseite, diese 99, die wurden in den beiden Überarbeitungen, die es nach 20 und 30 Jahren gab, auch aktualisiert. Und die Ergebnisse vom Modell haben sich dann nicht wesentlich verändert mit einer Ausnahme der maximalen Weltbevölkerung, da haben die Autoren das korrigiert auf 7,5 statt 12 Milliarden. Jetzt sind solche
Bei 7,5. Bei 7 sind wir, glaube ich.
Also da sind wir eigentlich sogar ziemlich gut hingekommen nach dem Modell, ja. Also da passt es relativ gut. Diese Ergebnisse sind aber jetzt nicht nur Weltbevölkerung, sondern die sind auch Geburten- und Sterberate oder die Dienstleistungen pro Kopf oder die bleibende Umweltverschmutzung oder verbleibende Rohstoffreserven. Aber gerade bei diesen Ergebnissen ist jetzt nicht so klar, wie man die eigentlich messen soll und wie verlässlich die erhobenen Daten dann auch sind. Und deshalb habe ich auch nur eine Publikation gefunden, und zwar von dem Australier Graham Turner aus dem Jahr 2008. Der hat wenigstens mal versucht, diese Vorhersagen systematisch zu überprüfen.
Was für ein Wissenschaftler ist das und was hat der gemacht?
Also der ist von einem australischen Forschungszentrum und der hat sich öffentlich zugängliche Datenbanken angeschaut und versucht, daraus Daten zu kriegen. Aber es war gar nicht so trivial, da geeignete Daten überhaupt zu finden. Also bei der Bevölkerung, das ist noch am klarsten, obwohl es in vielen Ländern gar keine Volkszählungen gibt. Mhm. Trotzdem ist diese Zahl noch am ehesten verlässlich. Aber bei den Dienstleistungen geht's los. Da haben sich die Forscher konzentriert auf gesundheits- und bildungsbezogene Dienstleistungen mit dem Argument, sowas steigert die Lebenserwartung und dämpft die Geburtenrate. Aber die Frage ist, wie soll man sowas abgrenzen oder messen? Jetzt hat Turner gesagt, gut, er nimmt die Alphabetisierungsrate und den Elektrizitätsverbrauch. Also warum? Erstens gibt's dazu weltweit Daten. Zweitens hat die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben sicher irgendwas zu tun mit Bildung. Und bei der Elektrizität, das ist wenigstens die Voraussetzung für gewisse grundlegende Gesundheitsstandards. Muss man sich mal nur ein Krankenhaus ohne Strom vorstellen, dann wird das klar. Ja, aber diese Daten sind weltweit nicht einheitlich. Zum Beispiel ist nicht eindeutig definiert, was ist jetzt ein Analphabet? Da gibt's verschiedene Vorstellungen davon. Nächstes Thema, Ressourcen. Wenn man jetzt einen gemeinsamen Index bilden will für die verbleibenden nicht erneuerbaren Ressourcen, dann setzt man voraus, dass man diese Rohstoffe gegeneinander gewissermaßen austauschen kann. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann hängt letztlich alles nur ab von dem knappsten Rohstoff von allen. Andernfalls, wenn man sie austauschen kann, interessiert die Summe. Die beiden Dinge sind aber ein Riesenunterschied. Dann das Thema Umweltverschmutzung. Die Daten müssen eine Verschmutzung reflektieren, die einerseits industriell landwirtschaftlich verursacht ist, die andererseits global wirkt, die drittens dauerhaft ist und viertens, die systematisch unsere Lebenserwartung und unsere Nahrungsmittelproduktion beeinflusst. Da bleibt nicht viel, da bleibt nur CO2, dafür gibt es wenigstens Daten, aber das ist ein Indikator, es ist nicht die Umweltverschmutzung.
Und es ist natürlich auch jedem selbst überlassen, was er für Umweltverschmutzung hält. Für den einen sind auch schon Windräder Umweltverschmutzung. Was kam denn raus bei der Untersuchung von Herrn Turner?
Ja, also er hat sich jetzt ganz konkret mal Daten vorgenommen für die Zeit 1970 bis 2000, etwa von den Vereinten Nationen. Und insgesamt hat er festgestellt, dass die realen Entwicklungen relativ gut zu den Vorhersagen gepasst haben. Er musste da so ein bisschen umformen noch, also er hat Indizes und Verhältniszahlen gebildet, aber dann konnte man es auch vergleichen. Das Ganze funktioniert gut, wenn man eines der Szenarien nimmt aus dem Buch Grenzen des Wachstums, nämlich den Standardlauf. Das ist das Referenzszenario. Mhm. Es funktioniert relativ schlecht im Vergleich mit zwei alternativen Szenarien, die er sich auch angeschaut hat. Eins ist Hochtechnologie und eins nennt sich Welt im Gleichgewicht. In diesem Standardlauf wird jetzt eben angenommen, dass sich politisch, gesellschaftlich, technologisch auf der Welt nicht viel ändert. Das ist also alles Business as usual.
Das ist aber ja nicht der Fall. Die Welt entwickelt sich weiter, wir werden mehr Menschen und die Technik entwickelt sich auch weiter. Zu welchem Schluss kommt Herr Turner denn?
Naja, also dass die Menschen sich weiterentwickeln, das ist ja eine Folge aus diesem Szenario. Das ist keine der Annahmen, die da getroffen werden. Ja, also mit der Technik, das kann man noch hinterfragen, aber Turner sagt jetzt zunächst mal, es sei sehr unwahrscheinlich, dass die realen Entwicklungen so nahe am Modell liegen, wenn das Modell jetzt grundlegend falsch ist. Was man auch ganz deutlich sieht, ist, dass die Trends denen folgen, die das Modell vorhersagt. Das heißt, die Richtung der Entwicklung von beispielsweise Bevölkerungswachstum, Umweltverschmutzung und so weiter stimmt überein zwischen den beobachteten und den vorhergesagten Daten. Und daraus leitet Turner nun ab, dass man das Modell vielleicht bisher zwar nicht beweisen kann, aber man kann es erst recht nicht widerlegen. Jetzt bin ich aber der Meinung, entscheidend an dem Modell ist, dass es einen Trendbruch vorhersagt. Das heißt, diesen Kollaps, wann auch immer der kommt. Jetzt erkennt man aber bisher nur bei zwei Datenreihen, nämlich bei den Sterberaten und bei den Dienstleistungen, eventuell mit viel Fantasie, ein Abflachen der Trends. Aber daraus jetzt eine zukünftige Richtungsänderung schon abzuleiten, das finde ich gewagt.
Noch kurz, du hast dich sehr intensiv mit den Statistiken auseinandergesetzt. Was ist dein Ergebnis? Wie bewertest du die Ergebnisse, die du gefunden hast?
Ja, also bis zum Jahr 2000 passen die Daten ja ganz gut zu einem Szenario. Aber was wir nicht prüfen können, ist, ob die Annahmen des Szenarios stimmen. Das hast du ja vorhin schon angedeutet. Also ist unsere Welt politisch, gesellschaftlich und technologisch aus der Sicht von 1970 immer noch Business as usual? Man könnte sich jetzt zum Beispiel fragen, ob wir uns nicht eher doch in Richtung Hochtechnologie bewegen und warum dann aber alle Bemühungen um Recycling, um Geburtenkontrolle und so weiter den Daten zufolge dann so wenig gebracht haben. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten. Entweder ist das Modell falsch, weil die Welt nicht so reagiert, oder das Modell ist sogar sehr korrekt, weil wir nämlich zu spät reagiert haben. Weil es jetzt die Möglichkeit auch gibt, glaube ich schon, dass ein sorgsamer Umgang mit den Ressourcen letztlich das kleinere Übel ist, wenn die Autoren jetzt nicht recht haben sollten.
Also wir sollten ein klein wenig verzichten, das ist das kleinere Übel.
Ja.
Katharina Schüller, unsere D-Radio-Wissen-Statistikerin, hat die Grundlagen des Berichts Grenzen des Wachstums für uns auseinandergenommen.